bekehrt und auf meinen Wegen geht. Das ist das Herz Gottes. Dann kamen die Kanaaniter, nachdem sie wieder abgefallen sind, 20 Jahre lang Raub, Brandschatzung, Plünderung. Wie könnte es anders sein? Buße, sie schreien um Hilfe. Deborah heißt die Richterin und Barak der militärische Führer, die dann berufen werden. 40 Jahre danach geht es wieder gut. In diesem Fall ist der Anführer, der General, der Federführende der Kanaaniter, ums Leben gekommen, als er sich in den Kriegswirren verstecken musste. Dachte er erst bei Freunden, da untergekommen ist in einem Zelt, gesagt hat, verrat mich nicht, ich verstecke mich hier im Zelt, erschöpft eingeschlafen ist. Und die Dame, der das Zelt gehörte, nahm einen Zeltpflock und einen Hammer und trieb diesen Zeltpflock mit dem Hammer durch die Schläfe. Und es war dann relativ leicht, diese Unterdrückung abzuwerfen. So, was meint ihr, was als nächstes geschehen ist? Als nächstes haben die Israeliten Tabula Rasa gemacht und waren mal so richtig 100 Jahre lang einfach gut drauf und sind Gott nachgelaufen. Nein? Ist das? Aber wir würden das machen, gell? Ja, wir sind so und das. Also wenn man die Richter liest, ne, dann denkt man sich immer, wie konnten die nur, wir wären völlig anders. Na gut, es folgte Verfall, dann kamen die Midianiter, die waren ganz besonders schlimm. Die haben nämlich gewartet, bis die Israeliten gesät haben. Dann sind sie runter und haben die Felder zertrampelt, sich ein paar Jungfrauen mitgenommen, damit sie was zu tun haben, bis sie zur nächsten Plünderung wiederkommen. Und haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Vorher, diese Völker, die haben Tribut verlangt. Die haben gesagt, okay, Ernte wird so und so viel sein, wir verlangen 30%. Ihr verhungert nicht, wir haben nächstes Jahr auch wieder. Diese Midianiter, die waren offensichtlich eher an Grausamkeit und an seltsamen Dingen interessiert. Und haben also geplündert, vernichtet und kamen dann auch zur Ernte wieder, um die Ernte einzusammeln. Dieses Mal schickt, als die obligatorische Buße kommt, Gott erstmal einen Propheten, der durchs Land zieht und fragt, warum sollte ich euch helfen? Ihr wendet euch ja dauernd wieder ab. Warum sollte ich euch eigentlich helfen? Und dann beruft er Gideon. Gideon kennen wir alle, streitbarer Held. Mit nur 300 Leuten schlägt er die Midianiter vernichtend, weil die in Verwirrung geraten und danach hat das Land 40 Jahre Ruhe. Was kaum einer weiß, ist bereits während der Richterzeit Gideons setzte der Verfall wieder ein. Gideon selbst führte Götzendienst ein und er goss einen goldenen Ephod und führte Götzendienst ein. Das war ein ganz kurzes Highlight. Und er hatte einen unmoralischen Lebenswandel. Huch, woher weiß ich das denn? Er hatte 70 Söhne, größenordnungsmäßig. Und das muss ja jetzt noch nicht zwangsläufig unmoralisch sein, ne? Möglicherweise konnte er mehrere Frauen haben und das waren einfach Gebärmaschinen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nicht besonders moralisch war, die ist recht hoch. Und wenn man dann weiterliest und liest, hinterher gab es Bruderkriege, weil der Sohn der Magd gesagt hat, ich bin auch ein Sohn Gideons, ne? Und so weiter. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es bei ihm zu Hause zuging. Und dann geht diese Spirale weiter, ne? Immer wieder Abfall, Not, Hilfeschrei, Errettung durch Gott. Die nächsten Richter heißen Tola, Jair, Jephtha, Simson, Samuel. Nach Samuel ist Schluss. Aber diese Spirale, Volk Gottes, es geht ihm schlecht, Volk Gottes, es geht ihm wieder etwas besser, die durchzieht also diese ganze Geschichte. Wir hatten vorher gesagt, das Alte Testament dient dazu, dass wir darin genauso Christus erkennen können und die gleichen Wahrheiten rausziehen können wie aus dem Neuen Testament. Im 2. Timotheusbrief im Kapitel 3 in Vers 16 steht, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit. Also wenn der Grundgedanke besteht, dass du sagst, ich wäre anders. Ich wäre nicht so wie diese Israeliten, ich würde nicht abfallen und dann hilft mir Gott spektakulär raus und nach 2 Jahren habe ich das schon wieder vergessen, dann solltest du dich da ein bisschen hinterfragen, weil hier steht, alles, was das Wort Gottes überliefert, das ist von Gott eingegeben und es dient dazu, dich zu belehren, es dient dazu, dich zu überführen von Sachen, die nicht richtig sind und zurechtzubringen, und in der Gerechtigkeit Gottes zu unterweisen. Warum? Warum konnten die Israeliten abfallen? Warum ging das immer so ratzfatz? den Berg runter. Was hat sie dazu getrieben? Die Beispiele der Umgebung? Die ganzen Nachbarvölker, der Götzendienst? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist einer der zwei Vermehrungen, Verschwägerungen mit den Nachbarvölkern und so. Gott hat den Segenshahn zu weit aufgedreht. Ja, ich möchte mich ganz speziell, also es ist absolut richtig, es gibt einige Punkte. Ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Das eine ist, in Israel lebten Philister, Kanaaniter, Sidoniter und Hiviter. Die lebten einfach mitten unter den Israeliten. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 33, da sagte Gott, lass sie, also diese Völker, nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde gegen mich, denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Das heißt, eigentlich war die Ansage, als sie an dieses gelobte Land gekommen sind, okay, die Vormieter werden komplett ausziehen. Du wirst sie komplett vertreiben. Wir hatten vorher gesehen, nicht weil du super toll drauf bist, sondern weil ich, Gott, die Nase voll habe davon, wie sie leben. Aber die sollen komplett aus dem Land raus. Und was die Israeliten gemacht haben, das war, zum einen hatten sie keine Lust auf Krieg, da haben sie ein paar Leute übrig gelassen. Und das andere war, dass sie zum Teil getäuscht wurden. Ein Volk, die haben festgestellt, oh, diese Israeliten sind knackig drauf und wahrscheinlich werden wir unterliegen. Die haben dann sich in die ältesten Kleidungsstücke eingekleidet, die sie hatten, haben Brot genommen, das hart war und krümelig und Wasserschläuche, die fast leer waren. Und dann zogen sie daher und kamen den Israeliten entgegen. Und dann fragten die, wo kommt ihr her? Und dann haben sie gesagt, ja, wir kommen ganz weit her. Und man hat uns erzählt, wie ihr dieses Land hier putzt und wir wollten mit euch einen Bund schließen, bevor es zu spät ist. Und dann haben die Israeliten, ohne den Mund des Herrn zu befragen, sagt das Wort Gottes, mit denen einen Bund geschlossen, mit denen gegessen und gefeiert. Und als sie um die nächste Ecke gebogen sind, haben sie festgestellt, die leben da. Aber da hatten sie den Bund schon geschlossen. Da hatten sie fest zugesagt, wir werden euch nichts tun. Das heißt, die lebten mitten in Israel. Also es gab die verschiedensten Gründe, warum Völker, die alle möglichen Sitten mitbrachten, in Israel lebten. Das andere ist natürlich die Völker außenrum. Um Israel herum lebten Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter. Das ist nur eine Momentaufnahme. Wir hatten vorher gesehen, dass da immer wieder neue Völker dazukamen. Das heißt, die waren außenrum. Die Völker, die innen lebten, darüber hatte Gott gesagt, lass die nicht wohnen in deinem Land, damit sie dich nicht verführen zur Sünde. Wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Das haben sie auch gemacht, wie Joachim gesagt hat, sie haben gegenseitig geheiratet, sie haben zusammengelegt, sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt und dadurch sind sie da reingekommen in diese Götzendienereien. Selbst ein König wie Salomo, von dem berichtet wird, er war der weiseste Mensch, der jemals lebt. Wie hat er sein Leben beendet? Im Götzendienst. Aus zwei Gründen. Das eine ist, er hat ein wunderschönes Haus sich selbst gebaut. Der Bau hat länger gedauert als der Bau des Tempels. Also offensichtlich war auch bei ihm das Leben zu fett geworden. Das andere waren so circa 1000 Frauen, politisch geheiratet aus allen umgebenden Reichen. Niemand hat mehr mit ihm Krieg geführt, aber er hat die Götter von den Frauen mit übernommen. Er hat angefangen, den anzubeten und den anzubeten. Und irgendwann war der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, weg von seinem Gott. Was mir gar nicht so weise vorkommt, aber naja. Aber die Völker um Israel herum, da sagt das Buch Richter, das Wort Gottes, was ganz interessant ist, Richter 3, Vers 4, diese Völker blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hat. Das heißt, das, was im Volk war, das hätte ausgemerzt sein sollen, aber die außenrum, die blieben als Prüfstein, um zu sehen, den Unterschied, damit die eine Chance haben, zu sagen, bin ich froh, dass ich nicht meine Kinder opfern muss, die Israeliten. Bin ich froh, dass ich mich nicht morgens ritzen muss, damit aus meinem Leib Blut fließt, als Opfer dafür, dass der Tag gut wird, sondern dass ich einfach zu Gott beten kann. Ja, also diese Völker, die sind außenrum übrig geblieben. Dann waren also zum einen im Volk Gottes Dinge übrig geblieben und zum anderen kamen von außen viele, viele schlechte Einwirkungen, die dazu führten, dass immer wieder dieser Abfall kam und dann nur in höchster Not zu Gott geschrien wurde. Die Folgen davon waren, wie gesagt, eine geistliche Instabilität. Die waren nicht in der Lage, stabil Gott nachzufolgen. Und zum anderen, das Gute, was durch das Volk Gottes geschehen sollte, geschah nicht. Gott hatte dieses Volk auserwählt und hatte gesagt, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und daran wird die Welt sehen, wie das Leben ist, wie es gedacht ist. Die Welt wird sehen und die Welt wird zu diesem Volk kommen und wird sagen, dürfen wir uns dem Volk Gottes anschließen. Das war so der Plan. Und was stattdessen geschah, war, haben wir gerade drüber gesprochen. Das heißt, sie selbst waren instabil und gingen am Segen vorbei. Und das Reich Gottes, das in dieser Welt gebaut werden sollte, wurde nicht gebaut. So, wenn wir das auf uns selbst anwenden. In Israel lebten diese ganzen Völker. Wie ist das in uns jetzt, uns persönlich? Ich sage jetzt nicht, dass die Gemeinde irgendwelche Menschen, bei denen sie der Meinung ist, da fehlt noch was an Heiligung, rausschmeißen soll. Aber wie ist das mit uns persönlich? Das Volk Gottes, das Volk Israel, das aus Ägypten geführt wurde, steht auch als Sinnbild für jeden Einzelnen, der zu Gott kommt. Und da frage ich, wie ist das in deinem Leben? Welche Völker wohnen noch in deinem Land? Welche Dinge, bei denen du eigentlich ganz genau weißt, ich hätte das schon lange aus meinem Leben ausschließen müssen, was davon wohnt noch in deinem Herzen? Und du gibst ihm ab und zu so ein bisschen Futter. Weil du sagst, nee, das ist ja nicht gut, aber auch gar nicht so schlimm. Oder es macht aber noch so ein bisschen Spaß oder wie auch immer. Was davon, was du früher getan hast und was dich früher festgehalten hat und festgebunden hat, was dich in den Ketten der Sünde gehalten hat, wie das Wort Gottes sagt, was davon hast du übrig gelassen? Weil du entweder gesagt hast, das ist mir zu anstrengend, dagegen zu kämpfen, das ist mir zu kräftig, ich bin verzweifelt und ich habe es 3-4 Mal versucht, diese Festung einzunehmen und ich bin daran gescheitert. Und jetzt habe ich sie einfach so eingekapselt, dass sie mich nicht allzu sehr stören, aber sie sind immer noch da. Oder weil du gesagt hast, die sind gar nicht so schlimm. So schlimm sind die gar nicht. Und du denkst, macht ja nichts. Ich lebe trotzdem mit dem Herrn so zusammen und ich kann trotzdem den Segen erleben und ich kann trotzdem das Reich Gottes bauen. Dann möchte ich dir zurufen, dass genau das Gleiche, was den Israeliten geschehen ist, in deinem Leben auch Raum hat und eine Wurzel hat und nach dir greifen kann und dich in diese Richtung drängen kann. Du wirst keine Frucht haben in dem Ausmaß, in dem du sie haben möchtest. Und du wirst Schwierigkeiten haben, mit deinem geistlichen Leben ans Ziel zu kommen. Also lass diese Völker, lass diese Dinge nicht wohnen in deinem Herzen und in deiner Seele, damit sie dich nicht mehr verführen können zur Sünde gegen Gott. Ansonsten könnte dir das zum Fallstrick werden. Die zweite Frage ist, wie gehst du mit den Dingen rum, die um dich rum leben? Wie gehst du mit den Sachen um, die um dich rum sind? Sagst du da, na gut, es ist Sonntagabend und die Predigt ist schon wieder 8 Stunden her. Ja, die Predigt hat so eine Halbwertszeit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, und das verfällt immer so. Nach 8 Stunden ungefähr kann man, ohne dass das Gewissen sofort anschlägt, mal den Fernseher anmachen, natürlich nicht bei irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Das dauert dann eine weitere halbe Stunde, bis das so weit abgemildert ist, dass man auch mal rumzappen kann. Also wie viel von diesen Sachen, die um dich rum sind, duldest du und wie gehst du mit diesen Sachen um? Ich habe ein ganz anderes Bild dafür noch. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Gott eine echte Schwäche für den Ackerbau hat. Oder den Weinbau oder ähnliches. Ja? Das ist ein begeisterter Gärtner. Und Gott pflanzte einen Garten und setzte den Menschen hinein. Wir nehmen also beste Gartenerde, um das zu veranschaulichen. Goldhumus, Biopflanzenerde. Und diese beste Gartenerde, die versehen wir mit bestem Samen. Weizen, wie er im Buche steht. Was wird rauskommen? Natürlich beste Frucht. Volle, kräftige Halme. An jedem Halm eine Ehre, die sich im Wind wiegt, kraftstrotzend, reif. Das ist das Leben, wie wir uns das wünschen. Gibt ein kleines Problem dabei, nämlich, wenn wir nicht nur gute Samen reinsäen, sondern auch schlechte Samen. Alles Mögliche, was so außenrum ist. Die Völker, die im Umfeld leben. Die Dinge, die uns umgeben und bei denen wir wissen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wer nicht fragt, kriegt auch kein Nein. Wenn wir das beides reinsehen, was wird dann rauskommen? Dann kommt eine Mischung raus. Das hier sind Dornen, Disteln und ähnliches und im Hintergrund wächst Getreide. Also, es wächst beides. Wenn du dich selbst mit dieser Erde vergleichst, dann ist die Frage, wie viel von dem Samen möchtest du säen und wie viel von dem Samen möchtest du säen? Und biologische Gesetzmäßigkeiten, beziehungsweise im übertragenen geistliche Gesetzmäßigkeiten, hinterher brauchst du dich dann nicht großartig beschweren, dass die Frucht mit Unkraut versetzt ist. Ist das Bild realistisch? Ist das Bild das, wie wir tatsächlich sind und was wir tatsächlich sind? Gut, allgemeines Nicken. Ich sag euch, das kommt noch schlimmer. Und zwar, wer von euch ist denn saatfreie Gartenerde? Wer von euch hat denn gar nichts Altes drin? Nee. Wir sind so wie draußen ausgebuddelt und da wächst in dem Augenblick, in dem du dich bekehrst, noch alles Mögliche drin. Und nur davon, dass du hier einmal gemäht hast, gehen die ganzen Samen, die hier drin sind, nicht raus. Das heißt, du hast keine gute, saatfreie Gartenerde, sondern du hast Erde, in der alles Mögliche wimmelt. Wenn du die mal 30 Tage bei halbwegs angenehmer Temperatur alleine lässt, dann siehst du, was da drin stattfindet. Ne? Und dann sähst du da rein, und zwar eine Mischung aus guter Saat und auch noch allen möglichen Unkraut. Und das ist sehr, sehr fragwürdig und fraglich, was da rauskommt. Auf jeden Fall nichts, wo man sagen würde, ja, das ist gute Frucht. Und dieses Bild hier, das steht für das Gleiche, was wir aus dem Alten Testament raus destilliert haben. Zum einen sind noch die alten Dinge. Der Boden, der wurde nicht zubereitet. Du hast dich vielleicht niemals hingesetzt und hast gesagt, Herr, all das, was in mir ist, all diese fremden Völker, um beim alttestamentarischen Bild zu sein, oder all diese Saat, die noch in mir ist aus meinem Vorleben, ich will sie ausgerottet haben. Ich will nicht, dass da etwas ist, was heute, morgen oder auch erst in 5 Jahren keimt und die gute Frucht zunichte macht. Das hier, das sind die Völker außenrum. Es wird immer einer kommen, der Unkraut zwischen deinen Weizen sät. Deine Frage ist, wie viel Unkraut du zulässt und wie viel Unkraut du selber säst. Da sind wir manchmal auch nicht faul. Das wären die Völker, die außenrum sind um Israel. Und die Frucht, die da rauskommt, die ist leider sehr, sehr wenig. Wir sind öfter so, dass wir sagen, hier, da blicke ich hin auf diese Erde oder auf diese Saat. Aber eigentlich sollten wir auf die Frucht hinblicken. Eigentlich sollten wir darauf hinblicken, was rauskommen soll. Wir sollten hinblicken darauf, es geht darum, dass wir Gott kennenlernen, dass Gott uns nahe kommt und dass wir Gott nahe kommen. Und es geht um die vielen Menschen, die da draußen sind und die sich nichts sehnlicher wünschen, wie die gute Nachricht verkündet zu bekommen. Denn eine Sache ist es, hier mit Gewalt dagegen vorzugehen und zu sagen, ich mache hier jetzt ganze Sache und hier genauso und dann irgendwann zu kämpfen und auszubrennen. Und die andere Sache ist, den Blick auf das Ziel zu haben, den Blick auf die Frucht zu haben und dann die Kraft zu haben und den Willen zu haben. Wenn du versuchst, das Gute zu tun, um das Gute zu tun, weil du dich selbst entschlossen hast, ich tue das Gute, wird es auf Dauer Bestand haben? Einfach so die Erfahrung und auch das Wort Gottes. Aber wenn du das Gute tust, weil du Jesus liebst, weil die Liebe zu Jesus das ist, was ganz unten übrig bleibt, wenn man alles rausnimmt, wenn man jede einzelne Einstellung von dir rausnimmt und alles rausnimmt, was ganz unten übrig bleibt, die Liebe zu Jesus ist, dann hast du die Kraft und die Motivation, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Und dann hast du auch gleichzeitig die Liebe zu Gott. Im Galaterbrief, Vers 7 und 8 im 6. Kapitel, da steht das, damit ihr Ackerbau und Viehzucht jetzt nicht nur, sondern auch ein bisschen Wort Gottes kriegt. Täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer seinen sündigen Neigungen Raum gibt, wer sozusagen auf sein Fleisch sät, der wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich verderben und Tod ernten. Wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wer also sozusagen auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten.